Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um das KI-Training mit personenbezogenen Daten bei Instagram und Facebook. Unser Interviewpartner ist Thomas Fuchs, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich bin Ricarda Veit, Chefredakteurin der Datenschutzpraxis, und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo Ricarda, hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Thomas Fuchs über das KI-Training mit personenbezogenen Daten bei Instagram und Facebook unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Fuchs. Schön, dass Sie wieder bei uns im Podcast sind.
Herzlichen Dank und vielen Dank auch für die Einladung zu diesem spannenden Thema.
Dann steigen wir auch gleich in das Thema ein. Oliver, gibst du uns bitte wieder einen kurzen Überblick?
Das mache ich sehr gerne. Schauen wir zurück. Meta hatte Mitte Juni 2024 angekündigt, seine KI mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer von Facebook und Instagram zu trainieren. Wer das nicht wollte, musste widersprechen, so die Aussage. Nach Intervention der Datenschutzaufsichtsbehörden verzichtet Meta in Europa vorerst auf das KI-Training. Den hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, also unser heutiger Podcast-Gast, ihn erreichten zahlreiche Anfragen und mehrere Beschwerden dazu. Die richteten sich gegen die neue Datenschutzrichtlinie, also die geplante Verarbeitung der Daten von Nutzerinnen und Nutzern von Facebook und Instagram durch die KI von Meta. Und nun gleich zu meiner ersten Frage. Wir hören ja immer mehr über KI, künstliche Intelligenz, auch gerade im Datenschutz, Herr Fuchs. Warum ist denn KI so ein großes Thema im aktuellen Datenschutz?
Also zum einen ist, glaube ich, KI generell gerade ein großes Thema, weil es eben viele Anwendungsformen mit sich bringt und deswegen auch die Arten der Anwendung gerade explodieren. Und das Datenschutzthema ist es deswegen, weil eben in einem sehr, sehr großen, fast nicht fassbaren Umfang Daten verarbeitet werden und wir alle noch ein bisschen gucken müssen, wie wir eigentlich das, was wir inzwischen gelernt haben, wie wir die DSGVO umsetzen, wie wir diese Datenschutzperspektive auch auf KI-Phänomene anwenden. Und da sind wir, glaube ich, alle noch ein wenig am Anfang, da gute Wege zu finden.
Also zum einen, wenn ich es richtig verstehe, ganz einfach, KI hat so einen großen Datenhunger. Also KI braucht Daten, fußt auf Daten, darunter eben oftmals ja auch personenbezogene Daten könnte sein. Und es ist so eine neue Technologie. Und jetzt versuchen wir also Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, diese neue Technologie KI so unter einen Hut zu bekommen, wenn man so möchte. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel KI-Training durch Meta anschauen, könnten Sie, damit man auch weiß, was denn hier für mögliche Probleme dahinter stecken könnten, welche Daten könnten denn da konkret betroffen sein, wenn Meta ein KI-Training?
Das Interessante ist, dass die Frage schon schwer zu beantworten ist, aber ich versuche es trotzdem gerne, weil Meta hat ja gesagt, es möchte alle öffentlich zugänglichen Beiträge, Fotos und Bildunterschriften auf Facebook und Instagram nutzen, um ihre KI-Modelle zu trainieren. Und es ist ja eine sehr breite Aussage. Und einer der Gründe, warum wir mit Meta gesagt haben, wir müssen es auch uns genauer angucken, ist eben, was wollt ihr genau für Daten nutzen? Was sind öffentlich zugängliche Daten? Was bedeutet das für Konten, die vielleicht gar nicht mehr aktiv sind? Geht es nur um zukünftige Datenverarbeitung oder auch um schon stattgefunden habende? Also diese ganzen Themen sind eben unscharf. Und ich glaube, die Grundaussage ist, prinzipiell ist alles, was ich jemals auf Instagram oder Facebook gepostet, kommentiert oder weitergeleitet habe, geeignet, als KI-Training genutzt zu werden. Und so breit ist, glaube ich, auch erstmal der Ansatz des Unternehmens.
Und wenn man sich jetzt in die Lage der Nutzenden versetzt, als man das eingestellt hat oder irgendwas da geschrieben, Bild rein, war ihm ja das gar nicht klar, weil das ja anfangs gar nicht gesagt wurde. Und zu der Zeit, als das losging, hat auch so anders als heute kaum jemand über KI, jedenfalls im Kreis der Nutzer, nachgedacht. Wenn wir jetzt mal an das Training an sich denken, also Training hört sich hier erstmal so an, ist nicht der Ernstfall. Was ist denn an dem Training kritisch? Warum ist das durchaus ein Ernstfall für den Datenschutz?
Ja, also Training ist eigentlich fast schon der kritischste Punkt, weil beim Training die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, eben um die KI zu trainieren. Und kommen wir gleich noch dazu, die Frage ist, auf welche Rechtsgrundlage das passiert. Aber das Kernproblem ist, wenn erstmal mit auch meinen personenbezogenen Daten die KI trainiert worden ist, dann sind diese Daten in einem KI-Modell enthalten und kommen auch nicht so ohne weiteres wieder raus. Wahrscheinlich auch gar nicht. Das heißt, ich muss eigentlich vorher aufpassen, was passiert, weil anders als bei Datenbanken oder bei Löschstrukturen, ich hier eigentlich keine Chance mehr habe, zu beeinflussen, was mit diesen Daten, die von mir verarbeitet wurden, im KI-Modell passiert. Das ist das, was manche ja auch als Blackbox bezeichnen. Ich habe keinen Überblick über das weitere Geschehen im KI-Modell und deswegen ist es ein kritischer Moment, der eben schon sehr früh einsetzt.
Also, dass man sich vorstellt, da geht es eben nicht nur darum, wie Sie es uns gesagt haben, dass die Daten wie in einer Datenbank abgelegt werden, sondern es geschieht etwas mit den Daten, wird was draus gemacht, es wird gelernt, das beeinflusst, wie sich das Modell, das da trainiert werden soll, vielleicht später verhält. Und man weiß gar nicht genau, was da geschieht. Die Transparenz ist nicht da. Und man weiß auch gar nicht so jetzt erstmal als Nutzerin, als Nutzer, ja, habe ich dem jemals zugestimmt oder was ist da überhaupt die Rechtsgrundlage? Was hat denn Meta gesagt? Sie haben den Begriff eben auch schon kurz gebracht. Man braucht ja für eine Datenverarbeitung eine Rechtsgrundlage. Und was hat da Meta gesagt, was man da als Rechtsgrundlage nehmen würde?
Ja, Meta beruft sich auf das berechtigte Interesse. Das ist im Grunde auch die übliche Norm zur Verarbeitung in diesen Kontexten, weil eine vertragliche Grundlage ja jedenfalls noch nicht besteht und gesetzliche Grundlagen in diesem Fall nicht gibt. Und beim berechtigten Interesse muss man ja abwägen zwischen dem Interesse desjenigen, dessen Daten verarbeitet werden und dem unternehmerischen Interesse. Und da geht es in der Tat, Sie haben das eben in Ihrer Frage auch schon suggeriert, sehr viel um die berechtigten oder vernünftigen Erwartungen der betroffenen Personen. Und da wird man sicher Zweifel daran haben müssen, ob ich, als ich vor 5 Jahren bei Instagram irgendwas gepostet habe, vernünftigerweise erwarten konnte, dass es 5 Jahre später genutzt wird, um ein öffentlich zugängliches KI-Modell zu trainieren. Und das macht die Analyse des berechtigten Interesses so schwierig. Ich würde gerne aber, wenn ich darf, noch differenzieren. Ich kann mir Anwendungsfälle, auch KI-Anwendungsfälle im Meta-Kontext vorstellen, die man auf berechtigtes Interesse fußen kann. Also beispielsweise eine Verbesserung der Inhaltssteuerung auf Instagram oder Facebook. Also wenn sozusagen das Produkt sich verbessert, auf dem ich tätig bin oder das Netzwerk, dann ist auch berechtigtes Interesse denkbar. Aber das eigentliche Ziel hier, nämlich das Füttern des großen Sprachmodells Llama durch Daten aus den sozialen Netzwerken, da wird es wohl kaum möglich sein, von einem berechtigten Interesse des Unternehmens für diese Nutzung der Daten ausgehen zu können.
Also kann man sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn ich so meine Webseite optimieren möchte, dass ich da Analysen fahre und sage, wie wird denn die eigentlich verwendet, wo könnte ich es besser machen, wo wird denn da überhaupt geklickt oder wo gibt es Probleme und dass ich das sozusagen optimiere. Das wäre sozusagen berechtigtes Interesse am eigenen Produkt, was zu machen. Ja. Aber das jetzt auf einmal so eine KI ist ja nicht das Produkt, der Service, den man jetzt sich ursprünglich da gewünscht und vorgestellt hatte. Und die Frage stellt sich doch auch, was ist denn, wer wird denn diese KI alles nutzen? Also, oder anders gefragt, könnten denn auch Dritte vielleicht profitieren von dieser Datennutzung durch das KI-Training?
Also die Antwort ist ja. Und profitieren auch wertneutral gemeint, also auch im positiven Sinne. Das war ja auch ein Argument, was Meta hervorgebracht hat, dass dann das KI-System besser wird, auch ein Stück weit europäischer wird, weil es sozusagen Verhaltensmuster und Vorlieben und Neigungen von oder Werte gar von europäischen Bürgerinnen stärker berücksichtigen kann, als wenn es nicht europäische Daten verwendet. Und klar kann man sich vorstellen, dass das KI-Modell insgesamt dann besser wird und dann alle, die dieses Modell für sich anwenden, privat oder unternehmerisch, auch dann von der besseren insgesamt Datenqualität oder Trainingsqualität profitieren. Hinzu kommt in diesem Fall, dass das KI-Modell von Facebook, also Llama, ein sogenanntes Open-Source-GPAI ist, also ein Modell, was mehr oder weniger frei zugänglich ist. Also insofern gibt es durchaus ein Interesse Dritter, wenn man so will, Aber das ändert, glaube ich, nichts an der Grundsatzfrage, ob ich möchte, dass mein Nutzungsverhalten der letzten Jahre in diesem Modell enthalten ist.
Und wenn man jetzt das so hört, unser Zuhörerkreis, das sind ja vornehmlich betriebliche, behördliche DSBs, und dann sagt vielleicht die eine oder der eine andere, ich nutze es sowieso nicht, betrifft mich gar nicht, aber gut, dass ich davon weiß und ich kann dann entsprechend in Schulungen das erwähnen, was da so läuft, und ich bin informiert. Aber man selbst ist vielleicht gar nicht betroffen, wenn man gar nicht Nutzerin oder Nutzer von Metadiensten ist. Oder ist das ein Irrtum? Kann man auch betroffen sein, wenn man gar keine Nutzerin, kein Nutzer ist?
Nach allem, was wir wissen, kann man zum Beispiel dann betroffen sein, wenn ein Nutzer Informationen über einen mitgeteilt hat. Oder ganz simpel, wenn eine Person auf einem sozialen Netzwerk ein Foto postet und auf diesem Foto bin ich auch drauf, obwohl ich kein Nutzer von Instagram bin, dann würde auch dieses Foto in die KI mit reingehen. Also insofern gibt es Drittbetroffene, die quasi abhängig vom Nutzungsverhalten einer anderen Person auch dann Teil des Datensets werden, was in das Modell reinfließt.
Und dann würde das doch mal so zwischenbildlich auch gefragt, weil ich gerade überlege, diese Situation bedeuten, selbst wenn jemand einwilligen würde in das, müsste man ja immer daran denken, es könnten andere, Beispiel auf Fotos, wie sie uns ja Leute haben, können ja andere mit drauf sein, für die das dann auch gilt, obwohl die gar nicht gesagt haben, dass sie damit einverstanden sind. Das ist also ein durchaus komplexes Thema. Und jetzt hat Meta ja erstmal gesagt, okay, wir stoppen erstmal das Vorhaben des KI-Trainings in der EU. Könnten Sie uns sagen, weil es sind doch schon Nachrichten rausgegangen an die Nutzerinnen und Nutzer, hallo, wir ändern hier was, und wenn ihr nicht wollt, dann bitte widersprechen. Warum hat man das jetzt erstmal gestoppt? Wie ist es dazu gekommen?
Also vielleicht vorab, ein Stück weit kann man auch sagen, dass Meta, glaube ich, das gut machen wollte. Denn immerhin haben sie, anders als andere Anbieter von großen Modellen, vorher darüber informiert, dass sie das vorhaben, und auch die Widerspruchsmöglichkeit eingeräumt. Das, finde ich, muss man einmal vorab anerkennen bei allen Problemen, die damit verbunden sind. Und in der Tat haben wir dann zahlreiche Beschwerden bekommen, als diese Ankündigung draußen waren. Auch sozusagen förmlich eingelegte Beschwerden. Andere Aufsichtsbehörden auch. Und die irische Datenschutzaufsichtsbehörde, die in Europa federführend ist, hat dann verkürzt gesagt, Meta gesagt, wir haben doch so viele Fragen zu eurem Modell, eben zum Beispiel, welche Daten sind genau gemeint, wie tief wollt ihr da reingehen in die Historie und ähnliches. Bevor wir diese Fragen nicht geklärt haben, könnt ihr das nicht starten. Und daraufhin hat Meta gesagt, okay, das wird jetzt alles so kompliziert, was ihr von uns wissen wollt, dann ziehen wir erstmal diese Verarbeitungsform für Europa zurück, und haben jetzt ja letzte Woche noch quasi ein draufgesetzt und gesagt, sie werden auch generell sehr zurückhaltend sein, was die Nutzbarkeit von KI-Modellen in Europa anbelangt. Also insofern ist es schon eine Reaktion auf kritische und, wie ich finde, berechtigte Nachfragen der Datenschutzaufsichtsbehörden, die erstmal zu einem Rückzug des Unternehmens in diesem Kontext geführt haben.
Also würden Sie sagen, als Ausblick ist es erstmal zu erwarten, dass Meta sich da entsprechend für den EU-Raum zurückhalten wird, nachdem man jetzt eben gesehen hat, dass die Nutzerinnen und Nutzer da durchaus sensibel darauf reagieren und Aufsichtsbehörden sich zu Wort gemeldet haben, dass man da jetzt nicht, wie es manche Unternehmen machen, Sie haben ja auch gesagt, man hat informiert, man hat Widerspruchsmöglichkeit angeboten, also dass man jetzt nicht sagt, das machen wir jetzt einfach über die Köpfe von allen hinweg und gucken mal, ob das vor die Gerichte geht, sondern dass man jetzt tatsächlich sagt, jetzt ziehen wir das zurück und gucken mal, wie sich das noch entwickelt.
Das scheint so zu sein. Es gibt offenbar auch einen vergleichbaren Rückzug in Brasilien von Meta, wo es auch inzwischen relativ starkes Datenschutzgesetz gibt und auch eine Aufsichtsbehörde. Und es scheint so zu sein, dass Meta momentan jedenfalls sagt, wir wollen uns von den datenschutzaffinen Ländern jetzt hier nicht bremsen lassen, und dann lassen wir es in diesen Gegenden erstmal und gucken in anderen Bereichen, wie wir weiterkommen. Das ist eine interessante Reaktion, muss man auch gucken, wie lange man das durchhält, und wie das dann auch beim Open Source Modell funktioniert. Aber in der Tat, also zur Zeit wirkt es ein wenig wie ein erster Rückzug auf diese Reaktion hin. Es ist insgesamt eben auch eine neue Lage, weil Meta, anders als zum Beispiel OpenAI bei GPT, ja First-Party-Data verwendet. Also sehr verkürzt gesagt, OpenAI hat ja das Internet sozusagen einmal leer gesaugt, aber Meta hat eben die Möglichkeit, auch die Daten der Nutzer der sozialen Netzwerke zu verarbeiten. Und das sind einfach nochmal neue Fragen, die sich hier stellen. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das in Ruhe uns angucken können und hoffen wir, dass wir mit dem Unternehmen weiter im Dialog darüber bleiben, wie eine datenschutzkonforme Nutzung von Daten möglich ist.
Und jetzt haben wir ja Meta als Beispielsfall genommen, weil Sie haben ja auch gesagt, es gibt andere, die da unterwegs sind und auch Unternehmen, die vielleicht gar nicht mal so vorgegangen sind, wie Meta es gemacht hat mit Ankündigungen oder so, oder die sich im Internet bedienen und nicht die Nutzerdaten verwenden. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich will auch KI einsetzen, Sie sagten ja eingangs, eines der ganz großen Themen überhaupt, nicht nur im Datenschutz. Jetzt ist es schwierig, das wäre ein eigener Podcast oder eine eigene Podcast-Reihe, wenn man sagen würde, was sind denn die Punkte, die man alle beachten sollte, aber vielleicht könnten Sie uns etwas zu der neuen Orientierungshilfe von Aufsichtsbehörden sagen, weil da steht ja doch sehr viel Wertvolles drin, was Unternehmen helfen kann, die KI nutzen möchten.
Ja, in der Tat, darüber könnten wir jetzt einen ganzen Workshop machen oder einen eigenen Podcast. Mir ist es wichtig zu sagen, meine Grundhaltung ist, das ist eine spannende neue Technologie, der datenschutzkonforme Einsatz von KI ist möglich. Und deswegen versuchen wir, Ratschläge zu geben, wie das gut geht. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte, also mein Haus, hat auch schon im Herbst letzten Jahres so eine Art Checkliste KI rausgegeben, die versuchte, so eine erste Orientierung zu geben. Und die DSK hat jetzt auch eine Orientierungshilfe rausgegeben. Und vielleicht sind die wichtigsten Punkte zum einen, dass man ihn möglichst vermeidet, in ein Modell personenbezogene Daten einzugeben, also dass man sich sehr genau überlegt, zu welchem Zweck möchte ich das Modell nutzen, mit welchen Informationen möchte ich es füttern, und dass man die Ergebnisse, diese Vorüberlegungen auch in einem unternehmensinternen Prozess aufschreibt und für seine Mitarbeitenden klare Guidelines herausgibt, welche Nutzung zum Beispiel eben von einem großen Sprachmodell im Unternehmen erlaubt sind und welche nicht. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, den Mitarbeitenden klare Vorgaben an die Hand zu geben. Das haben wir hier auch zum Beispiel im Prozess mit der Hamburgischen Verwaltung gemacht, dass wir gesagt haben, wenn ihr das sozusagen freischaltet, dann muss sehr klar sein, was damit geht und was nicht. Und es dreht sich eben im Datenschutz um personenbezogene Daten und deswegen ist es eigentlich das Wichtigste, keine personenbezogenen Daten einzugeben und bei der Ausgabe aus dem Modell sehr darauf zu achten, welche Qualität das herausgegebene hat und immer nochmal nachzuprüfen, ob das, was dann da als Ergebnis herausgekommen ist, auch so stimmt.
Jetzt haben wir ja neben der Datenschutzgrundverordnung auch die KI-Verordnung. Um das noch zum Schluss kurz zu betrachten, denn die Datenschutzaufsichtsbehörden haben ja also im Rahmen der DSK gesagt, die auch nach KI-Verordnung notwendige Aufsicht könnte ja bei den Datenschutzbehörden liegen. Vielleicht können Sie uns kurz zum einen sagen, was spricht denn dafür? Und damit verbunden, kann das denn eine Datenschutzaufsichtsbehörde überhaupt leisten, wo doch jetzt schon die Personalressourcen zu knapp sind?
Ja, das ist jetzt gerade für uns natürlich in der Tat ein wichtiges Thema und nicht nur für uns, ich glaube für alle. Ist ja vor wenigen Tagen ist ja die KI-VO jetzt auch veröffentlicht worden. Das heißt, ab 2. August diesen Jahres tritt sie in Kraft und bis 2025, 2. August, muss Deutschland entscheiden, wer über die KIVO wacht, also wer die Aufsichtsbehörden in diesem Kontext sind. Und aus meiner Sicht macht es viel Sinn, jedenfalls für bestimmte Segmente, die Datenschutzaufsichtsbehörden auch mit der KI-Aufsicht zu versehen, weil wir eigentlich über IT-Systeme in Unternehmen reden. Also ich kenne jetzt von meinen Hamburger Unternehmen, weiß ich halt, wie dort personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ich weiß, welche Technologien eingesetzt sind. Und wenn jetzt in solche Strukturen auch noch KI-Anwendungen hinzukommen, dann ist es in der Regel ja kein isoliertes Produkt, was neben der normalen Unternehmenstätigkeit steht, sondern es wird ja eingebunden in die IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Und hybride Modelle, die KI-Teile enthalten und ansonsten normale Software sind, wird es immer häufiger geben. Und deswegen glaube ich, dass ein einheitlicher Blick auf die Datenverarbeitung in einem Unternehmen sinnvoll ist. Wir merken auch, dass immer mehr Unternehmen zum Beispiel eine Datenschutzfolgeabschätzung und eine Grundrechtsfolgenabschätzung nach KIVO in einem Atemzug quasi machen. Also dass es ein Dokument sein wird, was sowohl KI-Compliance als auch DSGVO-Compliance darlegt. Und dann wäre es ja eine komische Welt, wenn ein Unternehmen befürchten müsste, den einen Teil des Dokuments guckt sich die Datenschutzaufsichtsbehörde an und den anderen eine andere, noch neu zu schaffende KI-Aufsichtsbehörde. Und insofern glaube ich, dass das Thema Aufsicht aus einer Hand, die bewährten Ansprechpartner aus den Datenschutzaufsichtsbehörden gucken sich eben auch die KI-Anwendungen an, dass das ein sehr praktikabler Ansatz ist. Und dafür werben wir, dass wir diese Rolle jedenfalls in den Bundesländern im Anwendungsbereich bekommen. Und wenn wir diese Aufgabe bekommen, wird es sicherlich auch darum gehen, dass wir Personal dafür bekommen und diesen erweiterten Aufsichtsbereich dann auch abdecken zu können.
Ist auf jeden Fall eine sehr gute Initiative, da die Synergien und Expertise zu nutzen, die im Datenschutz vorhanden ist, auch eben direkt für KI, muss man, wie Sie es uns ja beschrieben haben, sowieso anschauen aus Datenschutzsicht. Genau. Und das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch im Alltag eben treffen oder schon getroffen haben, dass man sagt, Mensch, hier, wir nutzen KI, was sagst du denn dazu als DSB? Und wenn dann da die Zuständigkeiten entsprechend geklärt sind, dann vereinfacht das sicherlich im Gegensatz zu Doppelstrategien, reduziert das dann die Komplexität.
Das wäre der Blick darauf, genau.
Also finde ich sehr, sehr gut. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, Herr Fuchs. Und danken an der Stelle schon mal herzlich für Ihre hochinteressanten, sehr aktuellen Ausführungen. Und ja, ich gebe dann zurück an meine Kollegin Ricarda Veit.
Ja, danke, lieber, fürs Zurückgeben. Lieber Herr Fuchs, herzlichen Dank Ihnen für Ihre Ausführungen. Also ich denke, man hat auch wieder gemerkt bei Ihrer sehr differenzierten Betrachtung der Vorgänge, dass es hier nicht darum geht, eine neue Technologie grundsätzlich zu verbieten aus Datenschutzsicht, sondern darum, die richtigen Fragen zu stellen und zu schauen, wie kommt man denn hier auf eine datenschutzkonforme Variante dieser Technologie. Und daher auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Fuchs.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung und bin sicher, wir werden noch das eine oder andere Mal über diesen Grenzbereich von Datenschutz und KI-Verordnung sprechen.
Darüber würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Wir hören uns da sicher nochmal wieder. Lieber Oliver, auch dir herzlichen Dank für deine Fragen. Ich glaube, da haben wir wieder eine sehr spannende Podcast-Folge.
Absolut, hat mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich auch auf die Fortsetzung des Dialogs zu diesem sehr, sehr spannenden und wichtigen Thema.
Dann auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen an uns haben oder auch Themenwünsche, dann wenden Sie sich gern jederzeit an uns. Schreiben Sie uns zum Beispiel an dsp@wk.de. Dann zum Abschluss noch einmal vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.
Tschüss. Yes.